Breitband-Topic.
Den Wunsch, länger zu leben und gesund zu bleiben oder gar unsterblich zu werden, den gibt es wahrscheinlich, seit sich die Menschen ihrer Sterblichkeit bewusst geworden sind.
Für die Wissenschaft galt das Altern bisher aber als unausweichliche Tatsache des Lebens. Etwas, dessen Folgen man vielleicht ein bisschen abmildern kann, das aber letztendlich immer hinzunehmen ist.
Aber immer mehr Forscher widmen sich dem Thema. Vor allem im Silicon Valley gibt es Menschen, die dem Altern den Kampf angesagt haben und viel Zeit und viel Geld in die Erforschung investieren.
Doch lässt sich das Altern verlangsamen? Kann man vielleicht sogar den Tod komplett abschaffen? Jennifer Rieger hat nachgefragt.
Die Islandmuschel kann über 500 Jahre alt werden, was auch damit zu tun hat, dass sie extrem langsam lebt. Was wäre, wenn auch Menschen so alt werden könnten? Vielleicht wäre es ein erfüllteres Leben, das genug Zeit bietet für Karriere, Familie und dafür endlich mal den Keller aufzuräumen. Oder wir würden noch bis 50 bei den Eltern wohnen und wären auch nach 12 Jahren Beziehung nicht sicher, ob es was Ernstes ist. Aber Schluss mit den Gedankenexperimenten. Es hilft ja nichts. Vor dem unbarmherzigen Fluss der Zeit ist niemand sicher. Oder doch?
I define aging very simply. It's simply the accumulation of self-inflicted damage.
Altern ist die Anhäufung von Schäden. Mit anderen Worten, Veränderungen der molekularen und zellulären Struktur, die durch die Dinge entstehen, die der Körper täglich tut, die uns am Leben halten. So gesehen ist Altern bei Lebewesen nicht viel anders als bei einem Auto oder einem Flugzeug oder was auch immer.
Aubrey de Grey ist wissenschaftlicher Direktor der Sense Research Foundation, einer Non-Profit-Organisation aus Kalifornien. Außerdem, wie er selbst sagt, geistiger Führer einer Bewegung, die gerade im Silicon Valley aufblüht, mit dem Ziel, das Leben radikal zu verlängern. Wenn de Grey darüber spricht, klingt es einfach. Altern, sagt der gebürtige Engländer, ist Physik, nicht Biologie.
Why do we age? Wir altern, weil wir Maschinen mit beweglichen Teilen sind.
Altern ist Verschleiß. Verschleiß, der sich aufhalten und rückgängig machen lässt, wenn man nur das Reparaturhandbuch kennt.
Wenn wir Therapien hätten, mit denen man diese Schäden reparieren könnte, dann gäbe es kein Limit. Genauso wie es keine Obergrenze dafür gibt, wie alt ein Auto werden kann. Würdest du 100 Jahre zurückreisen und Ingenieure fragen, ob ihre Autos in 100 Jahren noch funktionieren würden, hätten sie dich ausgelacht. Aber es gibt Autos, die so alt sind.
Der Grund, sagt Aubrey de Grey, ist, dass wir genau wissen, wie ein Auto funktioniert. Die Oldtimer von heute werden auch in 100 weiteren Jahren noch fahren, solange sich jemand die Mühe macht, sie zu reparieren. Lebende Organismen zu reparieren ist allerdings ein bisschen schwieriger. Die Altersforschung hat zwar in den letzten 15 Jahren große Sprünge gemacht, doch selbst die Methusalems unter den Labormäusen wurden maximal 30-50% älter als ihre Artgenossen. Konservativere Gerontologen als Aubrey de Grey sind deshalb skeptisch, ob sich das Leben tatsächlich beliebig verlängern lässt. Doch im Dunstkreis des Silicon Valley herrscht Goldgräberstimmung, was die radikale Lebensverlängerung angeht.
Weil hier so viel Geld herumschwirrt und so viele Visionen. Wir haben die höchste Dichte von Tech-Visionären der Welt. Das ist fantastisch. Jede Woche spreche ich bei irgendeiner Veranstaltung und stelle unsere Arbeit vor. So kommt schnell Investment für neue Startups zusammen.
Biotechnologiefirmen arbeiten an verschiedenen Ansätzen. Das von Google gegründete Unternehmen Calico beispielsweise hat bereits hochkarätige Altersforscher rekrutiert, ist aber noch eher verschwiegen, was seine Forschung angeht. Alka Hest, ansässig in San Carlos, Kalifornien, verfolgt eine Strategie, die in der Maus vielversprechende Ergebnisse lieferte. Injiziert man alten Mäusen das Blutplasma junger Mäuse, werden sie fitter und ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern sich. Das Startup Ambrosia geht noch einen Schritt weiter. Für $8,000 kann man sich dort direkt einen Liter Teenager-Plasma abzapfen lassen.
Aber überlegen Sie mal, wenn wirklich alle oder eine repräsentative Mehrheit diese Möglichkeit hätte, was würde das für die Gesellschaft bedeuten?
Christoph Kann, Philosoph an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, arbeitet mit an der interdisziplinären Forschungsinitiative Altern als kulturelle Konzeption und Praxis.
Die wertvolle Ressource Lebenszeit, die ja irgendwie auch unserem Leben Konturen gibt und jedem Tag eine Wertigkeit. Also diese Werterfahrung von Zeit, würde die nicht vielleicht erodieren, wenn man jetzt sowas wie eine unbegrenzte Ressource hätte?
Vermutlich gäbe es auch Probleme mit der Verteilungsgerechtigkeit, gibt Christoph Kann zu bedenken. Könnten sich nur die Reichen leisten, ihr Leben radikal zu verlängern? Was würde passieren, wenn das Altern optional wäre?
Yeah, people ask me this all the time and I regard it as a damn stupid question.
Das werde er ständig gefragt, sagt Silicon Valley-Visionär Aubrey de Grey. Und er halte es für eine saudumme Frage. Schließlich wissen wir weder, wie lange es dauert, bis es diese Technologien geben wird, noch wie die Welt dann aussieht. De Grey wird jedenfalls weiter dafür werben, das Altern wegzuforschen. Und wir können in der Zwischenzeit ja den Keller aufräumen.
Die Hightech-Forscher aus dem Silicon Valley haben dem Altern und dem Tod den Kampf angesagt. Jennifer Rieger erzählte, wer und was dahinter steckt.
Noch ist der Kampf gegen Ende ein Kampf mit offenem Ende. Sehr gut möglich, dass der Tod vielleicht niemals besiegt und auch das Sterbealter nicht immer weiter nach hinten verlegt werden kann. Aber wer weiß das schon so genau? Vor 50 Jahren jedenfalls wusste auch niemand, ob der Mensch wirklich mal zum Mond fliegen würde.
Nehmen wir also einmal an, die Visionäre des Silicon Valley besiegen ihn wirklich, den Tod. Science Fiction könnte man meinen, und die entsprechende TV-Serie dazu gäbe es ja auch schon, Altered Carbon auf Netflix, eine Reihe, in der der Geist, das Wissen, das Bewusstsein eines Menschen von einem Körper in den nächsten Körper verpflanzt werden kann. Je mehr Geld man dafür ausgeben will, desto schöner, kräftiger, jugendlicher kann dann dieser Körper aussehen.
Wie schön. Der Wunsch nach Unsterblichkeit, der ist aber nicht neu, sondern schon der erste chinesische Kaiser, der forderte von seinen Beratern und Ärzten, nach dem Elixier des Lebens zu suchen, so nannte er das. Das war aber vergeblich. Und jetzt also diese Tech-Elite, die dafür ganz viel Geld aufwendet.
Wir haben vor der Sendung mit der Philosophin Janina Loh gesprochen. Sie beschäftigt sich schon länger mit dem Thema der angestrebten Unsterblichkeit und dem Glauben an die Kraft der Technologie.
Wir wollten von ihr wissen, was passieren würde, wenn ausgewählte Menschen nicht mehr sterben müssten, was das für die Gesellschaft bedeuten würde. Und zuerst haben wir sie als Philosophin gefragt, ob der Mensch denn den Tod eigentlich braucht.
Es gibt viele unterschiedliche philosophische Antworten darauf, was der Sinn des Lebens ist. Und eine davon wäre eben, dass der Tod Teil des Sinns des menschlichen Lebens ist. Aber es gibt zwei Gründe, die aus meiner Sicht gegen die Unsterblichkeit sprechen, aus philosophischer Sicht. Sie kennen sicherlich den einen Einwand, dass viele Leute sagen, naja, dann wird uns alles langweilig werden, dann wird alles zur bloßen Routine verflacht. Und dieser Einwand geht auf einen anderen, zunächst abstrakt klingenden Einwand zurück, nämlich auf den, dass wenn wir in einem sehr absoluten Sinne das Ende von etwas verlieren, verlieren wir auf Dauer auch das, was wir für gewöhnlich anfangen können. Vielleicht kann man das so ein bisschen an das Yin-Yang-Prinzip anlegen, dass Gegensätze sich gegenseitig bedingen und sich gegenseitig brauchen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, wir würden die Nacht verlieren, es wäre sozusagen immer hell, der Mond würde abgeschafft werden und dann würden wir wahrscheinlich auch irgendwann keinen Begriff mehr vom Tag haben. Ähnlich bei Schwarz und Weiß, bei Hass und Liebe, bei all diesen Gegensätzen, von denen man für gewöhnlich annimmt, dass sie einander gegenseitig bedingen, dass sie sich brauchen und dass, wenn wir das eine verlieren, das andere irgendwann auch verloren geht. Das hört sich sehr abstrakt an, aber wenn wir uns daran erinnern, was mit dem Konzept des Anfangens einhergeht, wird es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Und zwar ist ja das Anfangen nicht einfach nur der Eintritt eines Menschen oder eines anderen Wesens in die Welt, sondern hat viel mit Jugend auch zu tun, mit Spontanität, mit etwas ganz ursprünglich und from scratch praktisch, also aus dem Nichts heraus neu schaffen zu können. Das Konzept des Neuen hängt mit dem Konzept des Anfangens auch ganz fundamental zusammen. Und eine Vermutung ist eben, dass wenn wir nicht mehr enden können, dann irgendwann auch nicht mehr anfangen können.
Jetzt ist es so, die Eliten des Silicon Valleys stecken gerade am meisten Geld in Forschung rund ums Älterwerden. Sie versuchen also dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und Wege zu finden, ewig zu leben. Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet dort dieser Wunsch nach Unsterblichkeit so groß ist?
Also ich glaube, dass ein Grund darin liegt, dass viele von den Leuten im Silicon Valley sogenannte Transhumanisten sind, so wie ich es sehe. Transhumanisten sind Leute, die versuchen, den Menschen technologisch zu modifizieren, zu verbessern, zu einem posthumanen Wesen zu machen und das eben auf technologische Art und Weise. Und dem liegt so eine ganz komische Vorstellung von einem Mehr ist besser zugrunde, dass sozusagen alles, wovon wir mehr haben, besser ist, als wenn wir weniger davon haben. Ob das jetzt mehr Schönheit, mehr Intelligenz ist, mehr andere emotionale Wahrnehmungsfähigkeiten, überhaupt andere Fähigkeiten, irgendwie Ultraschallwellen wahrnehmen zu können oder, keine Ahnung, ein drittes Ohr zu haben oder sowas. Und dazu gehört eben auch ein Mehr, ganz fundamental ein Mehr an Zeit, weil für Transhumanisten eben das Mehr an Zeit ganz fundamental die Möglichkeit eröffnet, alle anderen Probleme, die der Mensch so hat, bewältigen zu können. Und deswegen ist irgendwie so der Wunsch nach Unsterblichkeit oder zumindest nach einer radikalen Verlängerung des menschlichen Lebens häufig bei solchen Leuten an erster Stelle zu finden. Und damit geht einher, dass viele Transhumanisten so einen ganz ultimativen Kontrollwunsch haben, also das menschliche Dasein in jeder denkbaren Form kontrollieren, beherrschen, kalkulieren und berechnen zu können.
Ist ja ganz interessant, dass Silicon Valley ist ja nun ein Ort, wo ein großer Technikglaube herrscht. Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Kann man vielleicht so weit gehen, dass dort der Körper von diesen Transhumanisten ein bisschen so betrachtet wird wie ein Computerprogramm? Und wenn man dann eben nur die richtige Technik findet, dann kann man auch alle Fehler eliminieren, die es da gibt, alle alte Zellen beseitigen oder neu programmieren. Und meine Frage wäre jetzt, was bedeutet dieser Blick eigentlich auf die Sicht auf unseren Körper? Also verändert sich dadurch die Idee vom Menschsein?
Es gibt auf jeden Fall eine ganz klassische Sicht, die mit dem korreliert, was Sie gerade beschrieben haben, eine Position, die sich Patternism nennt, dass sozusagen alles, was den Menschen als Individuum auszeichnet, seine ganzen Idiosynkrasien, seine ganzen Eigenschaften, seine Hobbys, seine Vorlieben, seine Abneigungen, alle Charakterzüge, dass sich das im ganz wesentlichen Sinne auf Informationen, auf Pattern, auf einzelne Daten zurückführen lassen kann, die man eben wieder kontrollieren und berechnen und kalkulieren kann und die eben in einem Computerprogramm in irgendeiner Form als Information realisiert werden können. Und natürlich hängt damit eine bestimmte Vorstellung von dem Verhältnis von Geist und Körper zusammen, ne? Dass sozusagen alles, was den Menschen auszeichnet, in irgendeiner Form Informationen zurückgeführt werden kann und dass diese Informationen letztlich auf alle möglichen Medien übertragen werden können, also vielleicht sogar auch von dem biologischen Medium, also von dem organischen menschlichen Körper irgendwann auf einen Computer übertragen werden kann oder auch auf einen artifiziellen, auf einen künstlichen Körper, der dann irgendwie mehr Fähigkeiten hat, schöner, stärker, besser, dauerhafter, leistungsfähiger ist. Oder aber vielleicht auch irgendwann zu so einer Art, Ray Kurzweil scheint sich das irgendwie vorzustellen, so eine Art Cloud abgeloadet werden zu können. Und dann könnten tatsächlich auf diese Weise auch Menschen auf andere Planeten geschickt werden, ne, in Form ihres informationellen Gewandes sozusagen und da in andere Körper wieder runtergeladen werden können. Dass sozusagen alles, was wichtig am Menschen ist, auf Informationen reduziert werden kann. Und diese Informationen sind letztlich unabhängig von der Substanz, an die sie gebunden sind. Und es ist bloß ein gemeiner Zufall, dass die Natur uns in so einen sterblichen, organischen Körper gebannt hat. Vielleicht könnten wir den sozusagen irgendwann auch abstoßen.
Wir leben ja in einer ziemlich ungerechten Welt. Es gibt Reich und Arm, es gibt ja Entwicklungsländer, es gibt reiche Länder. Der Tod, da konnte man sich immer mit trösten, das ist der große Gleichmacher. Daran wird jetzt also von diesen Tech-Milliardären gerüttelt oder sie versuchen es zumindest. Aber ist das nicht auch unglaublich egoistisch und narzisstisch, sich auf einmal so gottgleich, ja, den Körper sich vorzunehmen und zu sagen, wir schaffen den Tod ab?
Das ist auch ein klassischer Einwand, der von Seiten der sogenannten Bioluditen, so wie Transhumanisten sie gerne nennen, immer wieder gebracht wird, dass der Mensch eben versucht, Gott zu spielen und dass das was Schlechtes wäre. Aber ich glaube schon, dass unabhängig von der Frage nach Gott und Gott spielen und sich irgendwie über die Natur erheben, dass auf jeden Fall da ganz harte soziale, gesellschaftliche, politische und ökonomische Folgen daraus resultieren, wenn tatsächlich Unsterblichkeit zumindest für einen Teil der Gesellschaft irgendwann möglich ist. Ne? Dann stellt sich die Frage, für wen denn bitte schön und unter welchen Bedingungen? Vielleicht ja auch erstmal gar nicht den Reichen und Mächtigen, sondern vielleicht einer wissenschaftlichen Elite, die dann sich damit auseinandersetzen kann, alle anderen Probleme, die das arme menschliche Dasein belasten, zu lösen. Und dann irgendwann kann man auch die gemeine Masse unsterblich machen, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein sehr elitärer Gedanke der Unsterblichkeit, der in der Wirklichkeit auf jeden Fall mit harten finanziellen, wie gesagt, ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat und erstmal vermute ich zu einer Spaltung der Gesellschaft führen könnte.
Wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf dieses Thema, der Wunsch nach Unsterblichkeit, der begleitet die Menschheit, seitdem es sie wahrscheinlich gibt. Das ist ein Fakt. Auf der anderen Seite ist ja so eine neue Dynamik da reingekommen in diese ganze Diskussion durch durch das Internet sicherlich, ja. Also die technologische Entwicklung, die es da gibt, die Vernetzung, die Daten, die Digitalisierung, all das scheint uns ja auch schon heute, obwohl es das Internet noch gar nicht so lange gibt, als unsterblich. Es ist viel zu groß, nimmt man an, um jemals nicht mehr existieren zu können. Sehen Sie da so einen Zusammenhang zwischen dieser Wahrnehmung der vernetzten Welt und diesem gerade sehr stark diskutierten Wunsch nach Unsterblichkeit?
Ja, unbedingt. Also wir haben uns ja gerade über diese Vorstellung unterhalten, dass alles, was am Menschen und am einzelnen Individuum wichtig ist, irgendwie in Informationen übertragen werden kann. Ne? Und so könnte man eben auch sagen, Facebook oder die Profile, die ich in sozialen Medien habe, sind Teil des Informationspools, der meine Persönlichkeit letztlich ausmacht. Und in dem Sinne sind Facebook und andere soziale Medien gerade ein hervorragendes Beispiel für die Möglichkeit, unsterblich zu werden. Weil wir ja alle wissen, dass auch nach unserem individuellen Tod die Informationen erhalten bleiben. Ne? Und das, was man einmal ins Internet gegeben hat, das bleibt alleine. Man kann natürlich versuchen, das irgendwelche Fotos oder irgendwelche Informationen wieder aus dem Internet herauszubekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass trotzdem diese Medien irgendwo dann auch weiter herumschwirren, diese Informationen. Und der Einwand dagegen ist, naja, dass diese Informationen eben letztlich nicht alles sind, was wir als Menschen, was uns ausmacht als Menschen. Ne? Und ich glaube, die meisten würden sich echt beschweren, wenn man ihnen sagen würde, dass das Sammelsurium an sozialen Profilen, die sie haben auf Twitter und Facebook und anderen Medien, dass das ihre Persönlichkeit ist. Dass nichts weiter ihre Persönlichkeit ist. Ne? Also ich glaube, dass viele Menschen trotzdem irgendwie die Vorstellung haben, dass nicht alles, was an ihrer Person einzigartig und besonders ist, sich auf Informationen ja reduzieren lassen kann und dann auch digitalisiert werden kann. Dass es immer sozusagen ein unbekanntes X der Persönlichkeit gibt, das sich nicht auf Informationen reduzieren lassen kann.
Was, wenn der Mensch die Biologie überlisten könnte und unsterblich würde? Ein Gespräch mit der Philosophin Janina Loh, nachzuhören auch in längerer Version auf der Webseite vom Deutschlandfunk Kultur, sowie natürlich auch alle anderen Themen dieser Sendung.